Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Schweizer Bischöfe erklären sich zu den Missbräuchen und entschuldigen sich. Man habe das Ausmaß unterschätzt und Fehler gemacht. Der Bundesrat macht Vorschläge zur Armutsbekämpfung in der Schweiz und gibt Empfehlungen. Bildung und Arbeit seien das Wichtigste. Der Milchkonzern Emmi hat im vergangenen Jahr gut verdient, seine Zulieferer, die Milchbauern, nicht. Und 7, 11, 15 oder mehr Milliarden wird der Wiederaufbau nach dem Erdbeben in Haiti kosten. Eine internationale Konferenz will die nötigen Mittel zusammenbekommen. Toni Frisch, Dezamann für humanitäre Hilfe, weiß aus eigener Anschauung, was unter den schwierigen haitianischen Verhältnissen zu tun wäre. Toni Frisch ist Gast im Tagesgespräch. Mikrofon Daniel Schmidt und Silvan Fischer.
Im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche hat die Schweizer Bischofskonferenz eine Erklärung veröffentlicht. Die Bischöfe sagen, dass sie das Ausmaß der Situation unterschätzt hätten. Sie entschuldigen sich für die Übergriffe und rufen sowohl die Opfer als auch die Täter auf, sich zu melden und allenfalls Anzeige zu erstatten. Die Verantwortlichen in den Diözesen und Ordensgemeinschaften hätten Fehler gemacht, heißt es im 11 Punkte umfassenden Papier. Der Bundesrat hat einen Bericht vorgelegt mit Vorschlägen, wie in der Schweiz die Armut bekämpft werden soll. Er sieht seine Verantwortung vor allem bei Maßnahmen zur Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Außerdem schlägt der Bundesrat vor, bei der Prävention anzusetzen. So empfiehlt er zum Beispiel, Kinder aus armen Familien während der ganzen Schulzeit zu fördern, damit sie später nicht in die Armut geraten. Seit Anfang Jahr sind in der Schweiz 9.500 neue Firmen eingetragen worden. Das ist die zweithöchste Zahl seit 2007, wie die Wirtschaftsauskunftsstelle Kreditreform meldet. Gleichzeitig gingen im ersten Vierteljahr aber auch rund 1.700 Firmen und 1.400 private Personen Konkurs. Alleine im März waren es fast 650 Firmenkonkurse, so viele wie noch nie in einem einzigen Monat. Der größte Schweizer Milchverarbeiter Emmi hat im vergangenen Jahr den Gewinn um 28% gesteigert, auf 75 Millionen Franken. Grund dafür seien vor allem Gewinne bei der Geldanlage. Der Umsatz sank um 2% auf 2,6 Milliarden Franken. Dies begründet Emmi mit dem tieferen Milchpreis. Das Bundesgericht hat eine Volksinitiative der SVP im Kanton Schwyz für ungültig erklärt. Es geht ums Thema Kinderbetreuung. Die Schweizer SVP wollte Familien steuerlich begünstigen, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Für Kinder, die Tagesstätten besuchen oder anders fremdbetreut werden, sollte dagegen kein Abzug gemacht werden können. Das Bundesgericht befand, die Initiative verstoße gegen das Gebot der Rechtsgleichheit und folgte damit einem Entscheid des Schweizer Kantonsrats. Auf Bundesebene hat die SVP im Januar eine ähnliche Initiative lanciert. Sie verlangt gleiche Steuerabzüge bei Eigen- und Fremdbetreuung. Im Zusammenhang mit der Schweizer Entwicklungshilfe für Tschad hat es in der Vergangenheit Missbräuche gegeben. Unklar ist, ob die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, die DEZA, diese Missbräuche richtig untersucht hat. Momentan läuft deshalb eine interne Administrativuntersuchung gegen die DEZA. Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das EDA, hat einen entsprechenden Artikel des Tagesanzeigers bestätigt. Untersucht wird, ob die Kontrollen beim Koordinationsbüro der Schweizer Entwicklungshilfe in Tschad ungenügend waren und ob das DEZA richtig reagiert hat. Die Eidgenössische Finanzkontrolle hatte sich bereits vor 4 Jahren über Unregelmäßigkeiten beklagt. 15 Jahre nach dem Massaker in Srebrenica hat sich das serbische Parlament in Belgrad entschuldigt. In der Erklärung verurteilt das Parlament die Verbrechen, die gegen die bosnischen Einwohner von Srebrenica begangen worden sind. Die serbische Nationalversammlung bedauert, dass nicht alles zur Verhinderung dieser Tragödie getan wurde. In Srebrenica hatten im Juli 1995 bosnisch-serbische Truppen etwa 8000 Muslime getötet. Auf den Begriff Völkermord wird in der Erklärung verzichtet. Zwei Tage nach dem Selbstmordattentat in der Moskauer U-Bahn hat es auch im Nordkaukasus zwei Bombenanschläge gegeben. Dabei starben mindestens 11 Menschen. Die Bomben explodierten in der Stadt Kislyar in der russischen Teilrepublik Dagestan, eine davon vor einer Schule. Russlands Premier Wladimir Putin schließt nicht aus, dass die Anschläge in Moskau und in Dagestan von denselben Leuten geplant wurden. Die Staatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Kalifornien beharrt auf der Auslieferung von Filmregisseur Roman Polanski, der in der Schweiz unter Hausarrest steht. Sie hat Vorwürfe von Polanskis Anwälten zurückgewiesen, wonach es beim Prozess vor über 30 Jahren Verfahrensfehler gegeben habe. Polanski hatte in den 70er Jahren ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht.
Es waren bisher einzelne kirchliche Würdenträger, die sich so oder auch anders zum Thema Missbrauch unter dem Dach der katholischen Kirche geäußert haben. Nun haben also die Schweizer Bischöfe mit einer Stimme gesprochen. Wir hören hin. Und weitere Stichworte: die Vorschläge des Bundesrats zur Bekämpfung der Armut in der Schweiz, die Entschuldigung des serbischen Parlaments für das Massaker von Srebrenica und die europäische Version der Eidgenössischen Volksinitiative. Haiti braucht nach dem katastrophalen Erdbeben jetzt dringend Wohnhäuser, Schulen, Spitäler, Jobs. Haiti braucht eigentlich alles. Wiederaufbau in und von Haiti ist Stoff fürs Tagesgespräch mit Dezamann Toni Frisch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.902 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.42,86 gehandelt und der Dollar zu 1.0612. Das Wetter. Im Norden gibt es heute Sonne und Wolken, lokal gehen Schauer nieder, besonders in Juranähe. Oberhalb von 900 Metern schneit es. Im Süden ist es oft sonnig, die Temperatur im Norden 11, im Süden 15 Grad. Morgen Donnerstag schneit es im Norden zuerst teilweise bis auf rund 500 Meter. Später gibt es nur noch einzelne Schauer und Aufhellungen. Im Süden regnet es zuerst, dann wird es freundlich. Am Karfreitag ist es teils sonnig, besonders in den Föhnregionen. Die Temperatur im Norden um 10, im Süden 14 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden stockender Verkehr zwischen Wassen und Göschenen und im Wallis, dort ist die A9 Richtung Martigny zwischen Gonte und Ried wieder offen und normal befahrbar. Zum Schienenverkehr: die Bahnstrecke zwischen Bern und Olten ist nur eingeschränkt befahrbar. Die Züge werden über die Altbaustrecke umgeleitet und erhalten so rund 10 Minuten Verspätung.
Mea culpa. Die Schweizer Bischöfe haben also mit einer Entschuldigung auf die Fälle von sexuellem Missbrauch in der Kirche reagiert.
Wir müssen eingestehen, dass wir das Ausmaß der Situation unterschätzt haben. Die Verantwortlichen haben Fehler gemacht. Für diese Fehler bitten wir um Entschuldigung,
sagte Bischof Norbert Brunner, der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz in Bern. Die Bischöfe seien beschämt und tief bestürzt. Täter sollten sich ihrer Schuld stellen und sich melden. Das sind klare Worte. Konkretere Maßnahmen haben die Bischöfe aber auf den Sommer vertagt. Dominik Meyer hat mit Bischof Brunner gesprochen.
Herr Bischof, wenn ich Ihre Erklärung lese, da steht eine Entschuldigung im Zentrum. Was ist für Sie jetzt der Anlass, diese Entschuldigung so auszusprechen?
Der Anlass der Entschuldigung ist der, dass wir feststellen, dass aus heutiger Sicht früher Versäumnisse gemacht wurden, dass die Fälle nicht immer recht und gut aufgearbeitet wurden, dass sie zum Teil verschwiegen wurden. Und für diese Fehler, die die kirchlichen Amtsträger gemacht haben, meine Vorgänger zum Beispiel auch im Bischofsamt, aber auch an anderen Stellen, dafür, glaube ich, sollen wir uns entschuldigen und wir müssen es bedauern und versuchen, dass wir es wirklich besser machen können.
Die Richtlinien zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche, die wollen Sie jetzt nicht sofort ändern, sondern später darüber diskutieren. Man hätte ja auch jetzt konkrete Maßnahmen erwartet. Können. Warum warten Sie zum Beispiel mit einer schwarzen Liste von fehlbaren Priestern?
Ich glaube, die konkreten Maßnahmen, die werden effektiv jetzt getroffen in den Bistümern. Und ich denke, dass diese Aufarbeitung uns auch Hinweise geben kann, in welche Richtung die Richtlinien verschärft werden müssen.
Bei der Schwarzen Liste sagen Sie, die Zusammenarbeit von Bistum zu Bistum sei wichtig. Schließen Sie die Tür hier ganz, dass es einmal schwarze Listen für die Schweiz, für den deutschsprachigen Raum oder weltweit gibt?
Ich würde nicht von schwarzen Listen reden, sondern Listen von Tätern. Ob das die bessere Möglichkeit ist, das weiß ich nicht. Das müssen wir diskutieren. Wir haben da keine Erfahrung damit.
Sie schließen es nicht aus?
Ich schließe es nicht aus, ich habe es nie ausgeschlossen.
Was sagen Sie denn zu den Stimmen, die den Zölibat in einen gewissen Zusammenhang stellen mit sexuellem Missbrauch, der Gefahr, dass vielleicht die zölibatäre Lebensform Menschen anzieht, die Probleme mit der Sexualität haben?
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem Zölibat und sexuellen Missbräuchen. Alle Statistiken, die ich kenne, gehen in eine andere Richtung.
Aber dennoch sind Sie offen für eine Diskussion, ob der Zölibat künftig für Priester freiwillig sein soll?
Nein, nicht, dass der Zölibat freiwillig ist für Priester, sondern dass verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können.
Es steht auch eine Forderung im Raum von Abt Schönbechler in diesem Tisch, dass man eine schweizerische zentrale Anlaufstelle für Missbrauchsopfer schaffen sollte. Dann bestehe weniger die Gefahr, dass in der Enge vielleicht auch eines Bistums zu Vertuschungen kommt. Ist das für Sie denkbar?
Es ist für mich denkbar. Ich weiß nicht, ob es sehr wirksam ist. Ich kann mir nicht sehr gut vorstellen, dass ein Opfer, das im Thurgau ist, das sowieso schon Mühe hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, dass es dann nach Bern reist und dort an eine völlig neutrale Stelle geht. Ich denke, das ist für mich mehr eine praktische Frage als eine Frage des Prinzips.
Denken Sie, es kann auch in die Richtung gehen, dass man die Richtlinien so anpasst, dass man offensiver Richtung Anzeige, Strafanzeige von Seiten der Kirche geht?
Das kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen, weil die Frage der Anzeige wird ja in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens diskutiert. Ist es unbedingt notwendig? In jedem Fall gibt es Fälle, wo eine Anzeige nicht angebracht ist, vielleicht sogar verboten ist. Die Diskussionen sind wirklich nicht abgeschlossen.
Sagt Norbert Brunner, der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz. Die Bischöfe wollen im Juni darüber beraten, ob sie ihre Richtlinien gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche verschärfen wollen. Armut hat viele Gesichter. Das des Schulkindes, dessen Wünsche nicht erfüllt werden können, das der alleinerziehenden Mutter, die sich bei Hilfsorganisationen mit Billiglebensmitteln eindecken muss, oder das des alten Mannes, der sich schämt, weil seine Kinder das Altersheim bezahlen müssen. Armut hat viele Ursachen, entsprechend schwierig ist die Frage zu beantworten, was dagegen zu tun ist. Das sollte eigentlich die gesamtschweizerische Strategie zur Bekämpfung der Armut tun, die der Bundesrat heute verabschiedet hat. Die Gemeinden jedoch sind unzufrieden damit. Geraldine Eicher.
Wie Armut wirksam bekämpft werden soll, darüber wird in der Schweiz gestritten. Der Bundesrat verfolgt mit seiner Armutsstrategie drei Ziele. Erstens sollen Arbeitslosen, Invalidenversicherung und Sozialhilfe besser aufeinander abgestimmt werden. Und so Stefan Arnold vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
Im Bildungsbereich, aber auch bei der Familienarmut und bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, das sind eigentlich die Hauptstoßrichtungen, wo wir noch Optimierungsbedarf sehen.
Die Familien sollen beispielsweise weiter finanziell entlastet, armutsgefährdete Kinder während der ganzen Schulzeit gefördert werden. In seiner Armutsstrategie reagiert der Bundesrat auch auf die oft geäußerte Kritik, der Bund nehme bei der Armutsbekämpfung seine Verantwortung nicht wahr. Das stimme so nicht, so der Bundesrat. Der Bund trage 60% der Ausgaben der sozialen Sicherheit, die Kantone lediglich 40. Der Bund sei nur zuständig für die Sozialversicherungen, die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, erklärt Stefan Arnold vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
In diesem Bereich in der Armutsbekämpfung ist es ganz klar so, dass die Zuständigkeiten vor allem bei den Kantonen und den Gemeinden liegen, weil sie näher bei den Leuten sind. Sie sind auch verantwortlich für die Sozialhilfe und deshalb gehen viele Empfehlungen im Bericht an diese Ebene.
Die Kantone haben zwar in Arbeitsgruppen mitgearbeitet, zum Strategiebericht aber keine Stellungnahme abgegeben, trotz mehrmaliger Einladung. Die kantonalen Sozialdirektoren wollen im Sommer ein eigenes Positionspapier veröffentlichen. Genau hier setzt die Kritik von Gemeinden und Städten an. Die Armutsstrategie des Bundesrats sei zwar eine gute Bestandesaufnahme und Grundlage für die Folgearbeiten, aber es fehle die strategische Ausrichtung, die der Bericht verspreche. Konkret, die Gemeinden vermissen eine von Bund, Kantonen und Gemeinden gemeinsam entwickelte und aufeinander abgestimmte Strategie mit einer Klärung von Rollen und Kompetenzen, sagt Ulrich König, Direktor des Gemeindeverbands.
Die Strategie beschränkt sich eigentlich wesentlich auf die Nachtwächterrolle des Bundes und berücksichtigt zu wenig, dass Armutsbekämpfung eigentlich nur tripartit, das heißt durch ein Zusammenwirken und Zusammenarbeiten aller drei föderalen Ebenen zu nachhaltigen Ergebnissen führt.
Und genauer geklärt werden müsse auch, wer Mehrkosten bei der Armutsbekämpfung finanzieren solle. Sonst würden letztlich vor allem die Gemeinden leiden, betont Ulrich König.
Es kann nicht sein, oder dass man dann einfach sagt, ja, wir lassen die Gemeinde zwar Arbeit machen, aber wir sorgen nicht dafür, dass ihnen auch der entsprechende finanzielle Handlungsspielraum zur Verfügung steht. Das würde ja mit anderen Worten heißen, ja, dann kann ja nichts geschehen.
Ihre unterschiedlichen Positionen können die Akteure im Sozialbereich im Herbst ausdiskutieren, anlässlich einer nationalen Armutskonferenz.
Nicht ein Rahmhäubchen, sondern eine richtige Rahmhaube hat Emmi erwirtschaftet. Der Milchkonzern hat letztes Jahr fast 30% mehr verdient, vor allem durch Sparen und gutes Geschäften. Am Umsatz lag es jedenfalls nicht. Der ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Ein Grund dafür ist der tiefere Milchpreis. Und der wird nicht so bald steigen. Eine schlechte Meldung also für die Milchbauern. Sie produzieren immer mehr, aber bekommen immer weniger. Maren Peters.
Im vergangenen Jahr kostete ein Kilogramm Milch beim Produzenten knapp 63 Rappen, also ein Fünftel weniger als im Vorjahr. Doch was viele Konsumenten freuen dürfte, setzt Milchbauern und Verarbeiter unter Druck. Emmi-Chef Urs Riedener.
Der Preisdruck ist natürlich groß, einerseits durch die Importe. Wir sehen, dass vor allem billige Käse reinkommen. Das heißt, es gibt einen zusätzlichen Druck aus dem Ausland. Wir haben die Überproduktion. Und der dritte Faktor ist, der Detailhandel ist in einem harten Preiskampf.
Der Grund für die Milchschwemme, seit der Bund die Preise freigegeben und später auch noch die Mengenbegrenzung aufgehoben hat, dürfen die Bauern so viel Milch produzieren, wie sie wollen. Die Folge davon, die Schweiz ertrinkt in einem Milchsee, was wiederum sinkende Preise zur Folge hat. Das ist schlecht für die Bauern. Sie müssten deshalb eigentlich die Produktion drosseln, dann würden sich die Preise auch wieder stabilisieren. Doch das sei eben nicht die Logik der Milchbauern, sagt Christoph Grosjean-Sommer, der Sprecher der Schweizer Milchproduzenten.
Der Mechanismus ist vielmehr der, dass der Produzent sagt, wenn schon der Preis sinkt, dann muss ich versuchen, mein Einkommen zu halten. Und das heißt, Produktionskosten zu senken, und das geht am einfachsten, wenn einzelbetrieblich die Milchmenge ausgedehnt wird.
Das führt zu noch größeren Milchseen und zu noch niedrigeren Preisen. Eine Tretmühle. Um die Erzeugerpreise zu heben, versucht die Branchenorganisation Milch, in der Erzeuger, Vermarkter und Detailhandel vertreten sind, seit ein paar Monaten ein neues Modell. Für eine bestimmte Milchmenge werden die Preise festgelegt. Alles, was darüber hinaus produziert wird, wird über eine Milchbörse zu niedrigeren Preisen verkauft. Und der Rest zu Dumpingpreisen ins Nicht-EU-Ausland verscherbelt, massiv subventioniert durch den Branchenverband. Doch auch dieses Modell nützt offenbar nichts, die Preise sinken weiter.
Die Betriebseinkommen sind trotz den gesamten Produktivitätssteigerungen pro Arbeitskraft unverändert tief um 35.000 bis 40.000 Franken pro Betrieb.
Großverarbeiter Emmi schaut sich derweil bereits nach neuen Absatzmärkten im Ausland um. Konzernchef Urs Riedener.
Für uns ist es auch wichtig, mit dem zunehmenden Konkurrenzdruck aus dem Ausland und aus dem Inland, dass wir auch unsere Exporte aus der Schweiz stärken können.
Der Auslandsanteil am Umsatz liege, auch dank mehrerer Zukäufe, bereits bei 25%. In 5 Jahren will Emmi sogar die Hälfte des Umsatzes im Ausland machen. Die Schweizer Milchbauern dagegen können nicht wirklich expandieren. Sie stellen sich auf weiterhin harzige Zeiten ein.
Die Schweiz als Vorbild für die EU. Ähnlich wie bei uns will die Europäische Union eine Art Volksinitiative einführen. Bürgerinitiative soll das Werkzeug heißen, mit dem 1 Million Europäer und Europäerinnen per Unterschrift ein EU-Gesetz anstoßen können. Und jetzt sagt die Kommission, wie dieses direktdemokratische Recht genau funktionieren könnte. Urs Bruderer erklärt.
Der zuständige Kommissar sprach heute von einem großen Schritt vorwärts in Sachen Demokratie.
I truly believe that the Citizens Initiative is a real step forward in the democratic life.
Die EU und ihre Bürger kämen sich näher. Die Bürger könnten jetzt die Brüsseler Agenda bestimmen.
We are just giving to the European citizens new tool. They will be setting the European agenda.
Manches an der Bürgerinitiative ist auch aus Schweizer Sicht beeindruckend. Von der Anmeldung bis zur Reaktion der Kommission etwa sollen 1,5 Jahre vergehen. In der Schweiz braucht eine Initiative bis zur Abstimmung eher 5 Jahre. Und die EU-Kommission will zulassen, dass man eine Initiative elektronisch im Internet unterschreiben kann. Hankerum müssen die Unterschriften aus mindestens 9 Ländern kommen. Michael Effler ist Vorstand vom Verband Mehr Demokratie. Er hält diese Hürde für zu hoch.
Das liegt auch daran, dass die Kommission davon ausgeht, dass eine europäische Bürgerinitiative repräsentativ sein muss. Das halten wir für falsch.
Nur große internationale Verbände könnten so vom neuen Recht Gebrauch machen.
Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass diese Hürde nochmal gesenkt wird.
Aus Schweizer Sicht ist das ein Streit um Kleinigkeiten. Die Bürgerinitiative wirkt in den großen Zügen mutlos. Alles, was die Initianten mit 1 Million Unterschriften erreichen, ist eine Reaktion der Kommission. Sie prüft den Vorschlag und nimmt ihn dann auf oder lässt ihn fallen.
Das ist natürlich ärgerlich, aber das ist leider jetzt die Grundlage, auf der wir arbeiten müssen. Deswegen finden wir es wichtig, dass es auch eine öffentliche Anhörung der Initiative gibt, dass wirklich die Argumente der Initiative zur Kenntnis genommen werden. Und da ist der Verordnungsentwurf mangelhaft.
Enttäuschend sind für Effler auch die inhaltlichen Schranken der Bürgerinitiative. In der Schweiz schreibt man mit einer erfolgreichen Initiative Verfassung. In der EU wird das genau ausgeschlossen. Die Initiative muss im Einklang stehen mit den Werten und Verträgen der EU, sonst wird sie gar nicht erst zugelassen.
Wir halten es für richtig, dass man mit Bürgerinitiativen Vertragsänderungen anregen können sollte. Das ist aber leider nicht gewollt vom europäischen Establishment. Da werden wir auch noch kämpfen, dass Vertragsänderungen zugelassen werden.
Die Enttäuschung Michael Efflers vom Verband Mehr Demokratie ist hörbar. Aber er hat auch Verständnis dafür, dass die EU eine Bürgerinitiative vorlegt, die zahnlos wirkt, wenn man sie mit der Schweizer Volksinitiative vergleicht. Denn
wir haben das Problem, dass noch ganz, ganz viele Mitgliedstaaten überhaupt keine direkte Demokratie kennen. Ja, in Deutschland ja auch nur in den Ländern. Und ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr, ich sag mal, demokratischen Unterbau. Also wir brauchen halt wirklich lebendige, direktdemokratische Praxis in den Mitgliedstaaten. Und dann kann man sicherlich auch auf europäischer Ebene wirklich verbindliche, direktdemokratische Elemente haben.
So gesehen wagt die EU jetzt immerhin einen ersten Schritt in Richtung direkte Demokratie.
Die Debatte dauerte bis tief in die Nacht. 13 Stunden lang diskutierte das serbische Parlament über Srebrenica. Das Fernsehen übertrug die Debatte und trug so auch den Beschluss ins ganze Land hinaus. Das serbische Parlament entschuldigt sich bei den Opfern der getöteten bosnischen Muslime. Jörg Brandscheid berichtet.
Srebrenica, der Name des Ortes in den bosnischen Bergen, er steht für die Grausamkeit der Balkankriege und für die Hilflosigkeit von UN-Soldaten in der sogenannten Schutzzone, die alles andere als Schutz bot. Rund 8000 muslimische Männer und Jungen fielen den bosnisch-serbischen Truppen zum Opfer, deren damaliger Anführer, General Ratko Mladic, ist nach wie vor flüchtig. Der politische Führer von damals, Radovan Karadzic, muss sich inzwischen vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten, und Serbien ist unter seinem pro-westlichen Präsidenten Boris Tadic auf Europakurs. Und das erfolgreich. Seit Dezember können die Bürger des Balkanlandes visafrei in den Schengen-Raum einreisen. Die weitere Annäherung mit dem Ziel einer EU-Mitgliedschaft, sie wird vor allem von einer Auslieferung Mladics abhängen. Ein Signal, sich dem Kapitel des Srebrenica zu stellen, das ist die Erklärung, die das Parlament in Belgrad verabschiedet hat, auf Druck des Staatspräsidenten, der nicht nur die Regierung eingesetzt hat, sondern auch den politischen Kurs des Landes vorgibt. Wir wollen die 90er Jahre einfach hinter uns lassen und zeigen, dass wir mit dem Leiden anderer mitfühlen. Deshalb habe ich nicht erst heute, sondern schon viel früher die Verabschiedung der Resolution über Srebrenica initiiert, weil es ein Akt der Wertschätzung ist, ein demokratischer Akt. Das ist der Akt einer Gesellschaft, die zeigt, dass sie nicht nur fähig ist, um eigene Opfer zu trauern, sondern auch um fremde Opfer. Für ein europäisches Serbien nennt sich die Regierungskoalition und Fraktionschefin Nada Kolundzija spricht vom Ansehen und vom Respekt, dass Serbien mit der Srebrenica-Deklaration wiedergewinne. Gleichzeitig erinnert sie an die Opfer auf serbischer Seite. Viele Menschen in Serbien verbinden damit den Namen Nasa Oric, der vor dem Einmarsch von Mladics Truppen die muslimischen Soldaten in Srebrenica befehligte. Ganze Dörfer in der Region wurden in dieser Zeit niedergebrannt. Die Verantwortung für die unbestrittenen Verbrechen an serbischen Zivilisten konnte ihm das Kriegsverbrechertribunal jedoch nicht nachweisen. Ein Punkt, der viele Serben schmerzt, die sich bis heute von der Welt einseitig verurteilt fühlen. Eine Grundstimmung, die sich Politiker wie der Vizechef der serbischen radikalen Partei, Dragan Todorovic, zunutze machen. Diese regierende Mehrheit will der Republik Serbien, den Bürgern Serbiens und der Republika Srpska einen unermesslichen Schaden zufügen. Es ist offensichtlich, dass das Parlament dieses Dokument unter dem Druck verabschieden muss, der auf unseren Staat ausgeübt wird. Der Internationale Gerichtshof hat das Massaker von Srebrenica offiziell als Genozid bewertet. Völkermord? Dieses Wort ist in der Belgrader Parlamentserklärung nicht zu finden. Von einem Schlag für die, die das Massaker überlebt haben, spricht die Gesellschaft für bedrohte Völker. Als überflüssig bezeichnet dagegen Präsident Tadic die Diskussion um das Wort Genozid, dass sich der Staat klar äußere und von den Verbrechen in Srebrenica distanziere. Darin liege der Kern der Resolution.
Der März geht zu Ende und einiges, was in diesem Monat passiert ist, hat eine historische Dimension. Das eine mehr, das andere weniger, aber zumindest in den USA ist ein Ereignis sicher in die Geschichte eingegangen. Christoph Wüthrich mit den Worten des Monats März.
Bei einem historischen Akt im Weißen Haus hat Präsident Obama seine Unterschrift unter die große Gesundheitsreform gesetzt. Mit der Krankenversicherung für alle hielt er ein zentrales Wahlversprechen.
This is what change looks like. It's a victory for the American people. And it's a victory for common sense.
Ein Sieg der US-Bevölkerung sei das und ein Sieg des gesunden Menschenverstandes. Ein bisschen weniger beachtet wurde ein historischer Schritt in der größten Demokratie der Welt, in Indien.
Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the eyes have it.
Mit 186 zu einer Stimme sagte das Parlament in Neu-Delhi Ja zu einer Frauenquote. Jeder dritte Parlamentssitz in Indien muss künftig von einer Frau besetzt werden. Apropos historisch, es ist auch schon länger her, seit zum letzten Mal jemand der Schweiz den Krieg erklärt hat. Gleich den Heiligen Krieg hat Muammar Gaddafi der Schweiz erklärt. Damit hat der sonst nicht auffallend koranfeste Oberst aber nicht viel bewirkt. Mehr dagegen für die libysche Sache tat Italiens Außenminister Frattini. Er übte in der EU so lange Druck aus, bis die Schweiz die fast 200 Mitglieder der libyschen Elite von der schwarzen Liste für Schengen-Visa streichen musste.
La Suisse est prête à faire un geste.
Die Geste des guten Willens, die Micheline Galmire in Brüssel verkündete, wurde zwar noch nicht mit der Freilassung Max Göldis erwidert, aber zumindest mit libyschen Visa für EU-Bürger. Eine historische Kurve um beinahe 180 Grad versucht die FDP zu fahren, die traditionsreiche Hüterin der Wirtschafts- und Bankeninteressen. Parteipräsident Belli will weg vom Image der Schweiz als Schwarzgeldstaat und legte überraschend eine Weißgeldstrategie auf den Tisch.
Das Wort Weißgeldstrategie habe ich nicht so gern, aber wenn alle das benutzen, muss man diesem Wort einen Inhalt gegeben und wir haben heute unseren Inhalt gegeben.
Ob die inhaltliche Kurve nicht nur Teil eines Schlingerkurses ist, muss sich noch zeigen. Jedenfalls gibt es innerhalb der FDP einigen Widerstand, offen ausgesprochenen und auch etwas verklausulierten, wie der von Nationalrätin Doris Fiala.
Ich möchte auf keinen Fall den Präsidenten öffentlich kritisieren. Ich kann vielleicht sagen, ich persönlich bin nicht eben für einen Wackelkurs bekannt.
Historisch groß sind die Schulden Griechenlands und niemand unter den EU-Staats- und Regierungschefs möchte, dass die Geschichte des Euro deshalb gleich wieder zu Ende geht. Angeführt von EU-Ratspräsident Van Rompuy versprachen sie, Griechenland niemals fallen zu lassen.
La zone euro ne laisserait jamais tomber la Grèce.
Die Bedingungen für die Nothilfe der Euro-Länder hat aber Bundeskanzlerin Merkel diktiert. Das heißt,
dass im Notfall solche Hilfen als Kombination von IWF und gemeinsamen bilateralen Hilfen in der Eurozone gewährt werden müssten, aber ich sage noch einmal, als Ultima Ratio.
Nur wenn es wirklich nicht anders geht, soll der Defizitsünder Griechenland Hilfe erhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.